Moin und herzlich willkommen zu unserem jetzt wöchentlichen Rant über die Club-Weltmeisterschaft, die gerade in den USA läuft. Und Kai, ich habe zu Beginn auch ganz schlechte Nachrichten für dich.
Oh oh.
Und zwar, Al-Ahly, Seattle Sounders und Auckland City sind bereits ausgeschieden aus der Club-WM. Wer hatte es erwartet, Teams, die noch nie irgendein Business hatten, irgendwie weiterzukommen? Und ich habe das Gefühl, wir steuern in Richtung Champions-League-Format dann in den K.O.-Phasen. Ne?
Al-Ahly ist das erfolgreichste Team der letzten 20 Jahre Fußball. Wusstest du das, Philipp? Die haben insgesamt in den letzten 20 Jahren 53 Titel gewonnen. Ja, so. Und der sagt jetzt einfach, oh, ist ja tragisch.
Ja.
Das ist ein wichtiger Player im Fußballhimmel, dass sie raus sind. Ist tragisch, dramatisch, schlechte Nachrichten. Tatsächlich. Tatsächlich, Philipp. Jetzt wird es nämlich beliebig.
Ja,
Al-Ahly war das Kräfteverhältnis klar und jetzt weiß man das wieder nicht.
Ja, dann tut mir das jetzt richtig leid, Kai. Wirklich, ich dachte, ich mache hier einen lustigen Witz, aber
nee,
da du das so ernst nimmst.
Das trifft mich.
Ja, das tut mir leid.
Jetzt Marc.
Aber ich kann dir auch sagen, also den FC Porto und Atletico Madrid, die haben es auch schon erwischt.
Die hat es auch schon erwischt?
Die hat es auch schon erwischt, aber ich muss dazu...
Oh nein, die werden sich richtig ärgern, dass sie jetzt Urlaub machen können.
Ich finde es irgendwie doof, dass du meine Pointe zerstörst.
Ich bin dem so drüber, sage ich dir. Beim Club-WC weiß ich es wirklich nicht.
Beim Club-WC. Aber wir wollten sowieso nur eigentlich 5 Minuten machen, deswegen mache ich hier meinen Newsflash relativ kurz. Also,
es gibt News zu dieser Veranstaltung?
Ja.
Das wären Neuigkeiten, die berichtenswert wären.
Ja, ich bin doch gleich fertig.
Oh Mann.
Also es läuft wie erwartet, die europäischen Teams natürlich vorne mit dabei in den Gruppenphasen. Allerdings kleine Überraschung, und zwar die meisten Teams auch aus Südamerika, also aus Brasilien und Argentinien, sind besser als erwartet, dominieren teilweise ihre Gruppen. Aber so richtig Neuigkeit ist das auch nicht, weil wir wussten ja, dass nach den europäischen Mannschaften die südamerikanischen Teams dann, ich sag mal, die Nummer 2 sind und von daher eigentlich auch keine so richtige Überraschung, aber teilweise in den Gruppen auch vor dann europäischen Favoriten. Also Kai, es wird keine reine Champions League in der K.O.-Phase, sondern es wird dann eine europäisch-südamerikanisch dominierte Endrunde.
Okay. Aber geil gebeult haben die sich auch schon, ne? Hast du das mitbekommen, dass sie sich schon richtig auf die Nase gegeben haben?
Ja, na sicher, klar.
Auch die Argentinier und so?
Ja, also die letzte Auseinandersetzung war ja mit unserem Lieblings-Rüpel-Raudi, Antonio Rüdiger.
Antonio.
Ne, im Spiel Real gegen Pachuca, da gab es nach
Moment. Wait.
Ja, ja.
Antonio Rüdiger spielt für Real Madrid
Korrekt.
Bei der Club-WM.
Korrekt.
Der spielt aber nicht für die deutsche Nationalmannschaft. 2 Wochen vorher.
Ja, da hatte er ja noch Meniskusprobleme und Reha. Ja, ich sehe schon, Kai, du musst auf deinen Puls achten.
Okay.
Nein, ich schließe das Segment einfach mal damit ab. Also Real Madrid hat, glaube ich, gestern oder vorgestern gegen Club Football Pachuca aus Mexiko, glaube ich, gespielt. Und es war nämlich so, der Innenverteidiger von Real kriegt in der 7. Minute die rote Karte, also Real 83 Minuten in Unterzahl, hat aber nichts gemacht. Die haben die trotzdem komplett abgeschlachtet, vernichtend geschlagen. Also mit deutlichem Klassenunterschied haben sie die Mexikaner da weggeputzt. Ja. Also das ist leider eines Weltturnieres oder Weltmeisterturnieres, auch seins Club-Weltmeisterschaften, einfach nicht würdig, wie wir letzte Woche rausgestellt haben. Ne, ich habe mal nachgeguckt, Pachuca hat die Saison beendet in der mexikanischen Liga, also die spielen ja zweigeteilt. In der ersten Hälfte haben sie Platz 16 erreicht, in der zweiten Hälfte dann hat Pachuca Platz 8 erreicht. Ja, haben sich ja nur qualifiziert, weil sie in den letzten 4 Jahren irgendwie mal kontinental erfolgreich waren. Und von daher zeigt das natürlich die ganze Lächerlichkeit des Turnieres, wenn da Real Madrid 83 Minuten Unterzahl spielt und die trotzdem komplett wegfegt.
Ich habe auch noch einen schönen Fakt.
Ja, dann hau raus.
Ich habe in den Nachrichten gelesen, wo wir doch jetzt hier gerade noch so 30 Sekunden haben, die ich dir das voll blubbern kann, Insgesamt verkaufte Karten 1,5 Millionen bei 65 laufenden Spielen,
ja,
die man so mal durchrechnet. Jetzt rechne mal 1,5 Millionen geteilt durch 65 sind 23.000 verkaufte Karten pro Spiel. 23.000 verkaufte Plätze bei 96 sind eine absolut unterirdische Partie, wo kein Mensch hingehen will. Und jetzt kannst du überlegen, wie viel Stimmung da ist.
Ist grauer Durchschnitt bei 96, würde
ich
sagen.
Danke. So, insofern, ich glaube, Segment abgeschlossen, absolute Shitshow und nächste Woche mehr dazu.
Moin aus Hannover. Wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Ja. Dann darf ich euch herzlich willkommen heißen zum seriösen Teil von phrasensport.de. Schön, dass ihr dabei seid und eingeschaltet habt. Wir wollen uns jetzt mal die Premier League angucken.
Ja, die Premier League. So. Eine Liga, die tatsächlich Premiere ist. Erste Reihe, Spitzenklasse.
Wir haben ja schon in den letzten Folgen gesagt, dass wir uns mal mit den Saisonabschlüssen der europäischen Ligen beschäftigen wollen. Und nach der ersten Bundesliga, der zweiten Bundesliga und der französischen Liga sind wir jetzt in der englischen Liga gelandet. Und ich kann euch sagen, also mir würden da direkt ein paar Schlagzeilen einfallen für die abgelaufene Saison der Premier League. Aber ich bin ja so ein bisschen befangen. Deswegen, Kai, frage ich dich erstmal, was sind denn deine Schlagzeilen für die Premier League?
Naja, also was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass Liverpool recht früh Meister geworden ist. Also ich glaube, 5 Spieltage vor Saisonschluss hat Liverpool genug Punkte gesammelt gehabt. Und da ist der andere Punkt, wenn man sich die Tabelle anguckt, und das habe ich gemacht in guter Vorbereitung, aber auch als die Premier League gewonnen hatten, das sind ja nicht so viele Punkte gewesen. Es war ja irgendwie nur bis Mitte der Saison. Also wenn ich mir andere Saisons anschaue, wo Man City zum Teil über 100 Punkte, glaube ich, hatte und Liverpool selbst mit auch, glaube ich, 3 oder 2 Zählern weniger dann nicht Meister geworden ist, auch über 100 Punkte hatte oder knapp drunter
war. Ich glaube, das war die Saison, du sprichst drauf an, Liverpool holt 99 Punkte. Und es reicht nicht zur Meisterschaft,
ja, weil Man City 101 hat
oder sowas. Weil City 101 oder 102 geholt hat.
Ja, naja. So. Und Wahnsinn. Liverpool in dieser Saison weit weg von den 99 Punkten und gewinnt das Ding trotzdem, ist ja auch so ein bisschen ein Zeichen, dass zum einen die Saison 25-26 ganz interessant werden könnte, dass auch wenige Punkte zur Meisterschaft schon reichen, aber auch, dass das Feld kompetitiver geworden ist, also dass wir eine Big Six nicht mehr zwingend haben, weil die Big Six, um ehrlich zu sein, auch eher so, ja, also Big sind sie jetzt garantiert nicht mehr, wenn ich mir Manchester United mit dazu zähle, Tottenham mit angucke, die auch große Clubs sind und definitiv nicht unter den Top Six mitspielen, also aktuell zumindest nicht. Hat sich das Feld ein bisschen gedreht und aufgeteilt. Das sind so die Sachen, die mir so als erstes in den Kopf gekommen sind. Aber der Elefant im Raum ist natürlich die Frage, warum ist Arsenal nicht Meister geworden? Warum haben sie nicht die Premier League gewonnen, Philipp?
Ja, da müssen wir ein paar mehrere Sonderfolgen machen. Da habe ich mehrere Thesen. Nein, Spaß beiseite. Also die Schlagzeilen habe ich natürlich auch. Völlig richtig. Also Arne Slot tritt das Erbe von Jürgen Klopp in Liverpool an, wird direkt in seiner ersten Saison Meister. Und eigentlich ist es ja Jürgen Klopps Meisterschaft. Und ich will dir auch sagen, warum. Denn Liverpool hat im Sommer nicht eine nennenswerte Verpflichtung gemacht, die jetzt für den Titel sinnvoll waren. Also sie haben zwar Federico Chiesa aus Juventus Turin geholt.
Haben sie den geliehen oder gekauft?
Nee, ich glaube, den haben sie gekauft, weil er da unbedingt weg wollte. Ich glaube, 14 Millionen oder so.
14 Millionen kostet der Knabe
nur noch? Ja, das war ein absoluter Schnapper. Oha. Der hat aber irgendwie nur 3 Premier League-Spiele gemacht. Ne? Also ja. Liverpool ohne nennenswerte Verpflichtung Meister geworden. Das heißt, Arne Slot hat sich da ins gemachte Nest gesetzt. Ne? Ich will jetzt seine Leistung definitiv nicht herabwürdigen. Trotzdem geiler Job, wenn du in der Premier League Meister wirst, hast du es absolut verdient. Aber auch noch Props an Jürgen Klopp, der da eine absolute Top-11 hinterlassen hat. Genau, du fragst mich, woran hat es gelegen? Ne, jetzt würde ich gerne das Meme rausholen, woran das gelegen hat. Ich habe mal ein bisschen tiefer geguckt beim FC Arsenal. Wir haben, jetzt lass mich hier mal auf meinen Spickzettel gucken, 36 Verletzungen über die Saison gehabt. Also nennenswerte Spieler, die dann Verletzungen hatten und nicht spielen konnten. Also wir hatten sehr selten unsere stärkste Elf auf dem Platz. Ist natürlich jetzt irgendwie eine doofe Ausrede. Aber
wir hatten ja auch Verletzungen, ne?
Aber ist halt einfach so, ne? Wenn du eben einfach dann die Punkte nicht holst und das war eigentlich die Krux, warum wir nicht Meister geworden sind. Ich habe mir hier zu viele Unentschieden aufgeschrieben. Ne? Also wir haben 14 Mal Unentschieden gespielt. Und wir haben ja dann auch im Bundesliga-Rückblick und im zweite Bundesliga-Rückblick rausgestellt, wenn du irgendwie ganz oben mitspielen willst und dann eben aufsteigen willst oder Meister werden willst, darfst du eben nicht unentschieden spielen. Ne? Dann musst du eben die knappen Spiele, musst du eben in Siege verwandeln. Und da haben die Gunners sicherlich vorne ein bisschen zu wenig Firepower gehabt, denn sie haben die beste Defensive der Liga. Ne? Also das ist schon mal cool für ein Unentschieden, wenn du hinten sicher stehst. Aber leider, wie gesagt, nicht die Schlagkraft vorne, um dann eben knappe Spiele umzumünzen. Dann, was du auch angesprochen hast, die absolute Enttäuschung. Tottenham und Manchester United, die, ich sag mal, letzter und vorletzter sind, wenn du die Abstiege ausblendest, was natürlich eine absolute Blamage ist. Tottenham mit der schlechtesten Saison in der Vereinsgeschichte. Und bei Man U weiß ich es nicht ganz genau, aber die können natürlich auch nicht zufrieden sein. Haben natürlich dann im Winter einen neuen Trainer geholt. Tottenham hat jetzt einen neuen Trainer geholt. Ne, Thomas Frank vom FC Brentford. Werden wir sicherlich in der Auftaktveranstaltung für die Premier League noch besser beleuchten. Aber das sind so meine Fazits. Und Kai, für alle Manchester City-Fans und Guardiola-Fans da draußen, die erste Saison seit 2017, dass Manchester City keinen Titel holt.
Oh.
Ne, also einiges los in der Premier League, viel Umbruch. Teams, die da oben stehen, die da eigentlich auf den ersten Blick nicht hingehören. Unter anderem Nottingham Forest, sehr lange Dritter gewesen. Ne, jetzt, glaube ich, auf Platz 7 abgerutscht. Aber die waren bis zum letzten oder vorletzten Spieltag noch dabei, eventuell sich die Champions League zu sichern. Aber du hast es auch gesagt, die Leistungsdichte ist größer geworden. Du hast Teams wie Newcastle, die da reindrängen. Teams wie Aston Villa, die jetzt knapp die Champions League verpasst haben. Und dann hast du natürlich Chelsea, die jetzt wieder da sind, ne, die ja die letzten beiden Saisons so schlecht waren. Und natürlich werden Manchester United und Tottenham natürlich sich auch noch verstärken. Also die Leistungsdichte wird noch mal größer für die nächste Saison.
Ja, und vor allen Dingen zeigt ja Tottenham auch, dass auch kleinere Teams oder Teams, die vermeintlich um die Relegation spielen, auch eine Chance haben in der Liga. Heißt, dass wir eben nicht die Top 3 irgendwo oder Top 5, 6 abgemacht sind, sondern dass es auch eine Fluktuationen in den Plätzen geben kann, was ja auch so ein bisschen darauf hindeutet, dass eben das Leistungsniveau ein bisschen näher zusammengerückt ist.
Genau, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, Newcastle gehört ja dem Staatsfonds von Saudi-Arabien.
Ja.
Somit der reichste Fußballverein der Welt, weil ihm einfach der arabische Staat gehört.
Ja.
Ist nicht verkehrt und Aston Villa hat in den letzten Jahren natürlich auch sehr gute Transfers getätigt, viel Geld ausgegeben. Also da ist auf jeden Fall ordentlich was nachgekommen von unten und Nottingham Forest mit klugen Transfers innerhalb der Liga sich so, ich sag mal, mittel- bis mittelgute Spieler zusammengeholt aus der Premier League. Also da ist ordentlich was im Aufbau, also Chapeau an Nottingham Forest. Und ansonsten, der Vollständigkeit halber, Crystal Palace hat den FA Cup gewonnen, das ist das, was bei uns der DFB-Pokal ist. Erster Titel in der Geschichte von Crystal Palace, haben im Finale Manchester City geschlagen. Ich glaube, ja. 1-0. Durch Jean-Pierre Mateta heißt er, glaube ich. Ich glaube, damals vor 2 oder 3 Jahren aus Mainz, glaube ich, verpflichtet. Ne? Also man sieht es auch.
Mateta, ja.
Die Bundesliga auch ein gutes Sprungbrett dann für höhere Ehren. Und den League Cup, also den sogenannten Carabao Cup, benannt nach einem Energy-Drink-Hersteller.
Glückwunsch.
Ja, genau. Glückwünsche gehen raus. hat der FC Newcastle gewonnen, der auch schon seit locker Dekaden keinen Titel mehr geholt hat. Also in der Premier League und generell im englischen Oberhaus irgendwie alles anders dieses Jahr gekommen, wie es viele Experten gesagt hatten. Sicherlich aus meiner Sicht natürlich die Riesenenttäuschung, dass Arsenal den Titel nicht holen konnte. Aber das haben wir auch schon rausgestellt, wenn du eben die Firepower vorne nicht hast. Und die hat Liverpool eben nämlich mit Mohamed Salah. Der ist nämlich auch zum Spieler der Saison gewählt worden.
Mit 47 Toren und Assists und 54 Toren und Assists des gesamten Teams. Also 54% aller Tore und Assists gehen auf das Konto von Mohamed Salah. Und das spricht auch so ein bisschen dafür, dass diese individuellen Talente und Stars eben diese Unterschiedsspieler auch sind in genau diesen systemischen ja, Teams, die dann ein Spielsystem spielen, sind das diejenigen, die da vorne den Unterschied machen. Wir haben es ja auch schon häufiger gehabt, bei den Bayern beispielsweise war das ein Thema. Eine andere Thematik ist die Nummer 9, also die Neuner auf dem Feld, die einen klaren Unterschied machen, während wir in den letzten Jahren ja immer wieder auch abgerückt oder häufig auch abgerückt sind von der klassischen Stoßstürmer, den es so gibt, ändert sich das Ganze wieder. Wir haben dann so Namen wie Haaland dabei, Ollie Watkins, Mateta hattest du gerade selber genannt, ja. Also alles klassische Neuner vorne drin.
Genau, dazu kommt dann noch Alexander Isak, der die zweitmeisten Tore geschossen hat für Newcastle.
BVB-Spieler.
Genau.
Interessanterweise, nur zwei Top-Teams haben sich nicht zwingend auf eine Nummer 9 eingelassen. Und da ist Mohamed Salah beispielsweise einer von denen, Liverpool und Arsenal. Wobei bei Arsenal eher durch Verletzungspech wahrscheinlich. Ne? Also Kai Havertz verletzt, eher sonst die klassische 9 der Stoßstürmer.
Genau, ist ja vom Profil her an sich eigentlich auch kein klassischer Neuner, sondern ja, was ist er, der hängende Spitze oder so Thomas Müller-Style.
Aber kein Stoßstürmer, ja.
Aber jetzt kein Erling Haaland im eigentlichen Sinne jetzt oder wenn ich mich zurückerinnere, ein Didier Drogba oder ein Fernando Torres, ne, sondern eher ein mitspielender Stürmer, der auch aus der Tiefe kommt. Ja. Und das ist sicherlich ein Bereich, wo der FC Arsenal sich verbessern muss. Und bei Liverpool ist es natürlich ganz klar die Fokussierung auf Mohamed Salah. Wobei da man natürlich auch sagen muss, also die anderen Leute da vorne drin mit Gakpo, Luis Diaz und Darwin Núñez und vor allem Diego Jota, ne, das sind auch alles keine Auszubildenden, die da vorne drin spielen. Und von daher ist das schon echt klasse, was der FC Liverpool da aufs Parkett gebracht hat mit seinem neuen Trainer. Nochmal Hut ab, Glückwünsche gehen raus.
Ja, interessant aber auch, und das ist noch eine andere Sache, die man aus dieser Saison so ein Stück weit rausziehen kann, ist die Tatsache, dass wir diese Mid-Season-Manager-Changes, also dass in der Saison Manager ausgewechselt werden, neu implementiert werden, nur 6-mal passiert in dieser gesamten Saison bei 20 Teams, ist nicht so häufig passiert und geht eher zurück. Also der klassische Feuerwehrmann bei Vereinen ist eher ein Auslaufmodell. Man verlässt sich viel eher noch auf Trainer dann auf Long-Term. Zumindest bis zum Ende der Season. Genau, das andere, und das ist etwas, worüber wir auch reden sollten, weil wir auch häufiger über Vereine sprechen, die jetzt nicht am Fußballhimmel irgendwo, also wo Kinder keine Bettwäsche von tragen, das sind die Vereine, die aufsteigen, also die aus der zweiten Liga dann hochkommen. Die haben es enorm schwer, in der Premier League zu bestehen und da zu bleiben, auch in dieser Premier League-Saison wieder genauso passiert. Heißt, da, obwohl wir ein gutes Mittelfeld haben, haben die Clubs beispielsweise Burnley oder Leeds United wie Sunderland auch in dieser Saison riesiges Problem gehabt, da zu bleiben und sich zu beweisen. Wobei das Ganze so ein bisschen vereinfacht wurde durch die zwei Namen, die wir genannt hatten, durch die Spurs und durch Manchester United, die unten diesen Club so ein bisschen, ja, die Luft zum Atmen gegeben haben, weil sie sich eben auch damit getummelt haben und sonst klassischerweise unter den Top 6 ranken, wozu man sagen muss, diese Top 6-Geschichte gibt es schon einige Jahre nicht mehr. Also in den letzten 3 Jahren beispielsweise gab es nicht einmal diese Konstellation 1 bis 6 mit den Top 6-Clubs.
Genau, es gab immer ein oder zwei Top-Clubs, die da rausgefallen sind, sei es durch Trainerwechsel oder dann eben, weil ein, zwei Stars gegangen sind, hat dann die Leistung nicht mehr gestimmt. Ne? Also Chelsea als bestes Beispiel ist ja vor 2-3 Jahren rausgefallen aus den Top 6, ne, die sich ja jetzt durch die Verpflichtung auch von einem ehemaligen Pep Guardiola Co-Trainer jetzt unten wieder rausgekämpft haben. Ne? Todd Bowley als Besitzer hat ja auch schon ein paar Milliarden in das Projekt investiert. Es trägt langsam Früchte. Ne? Und genau das Gleiche wird bei Manchester United jetzt auch passieren, wenn man sich überlegt, was da gerade jetzt für Transfergerüchte wieder durch die Gegend wabern. Und Tottenham wird sicherlich auch wieder investieren, jetzt mit ihrem neuen Trainer. Mhm. Ne, da gibt es jetzt schon erste Gerüchte, dass Jungmin Son wohl aufs Abstellgleis gestellt werden soll. Und genau, du sagst es richtig, Newcastle spielt seit 2-3 Jahren eine Rolle, Aston Villa spielt seit 2-3 Jahren eine Rolle. Wir haben in unseren früheren Podcast-Folgen schon über den FC Brighton gesprochen, ne, die ja mit Florian Hürzeler jetzt den St. Pauli-Trainer verpflichtet haben im abgelaufenen Sommer. Da ist auch ein ordentliches Projekt, auch jetzt mit unserem U21-Nationalspieler Brian Gruder. Also da ist ordentlich was am Köcheln. Also ich bin gespannt auf die nächste Saison. Aber eines ist klar, es wird spannender denn je, denn City will zurückkommen. Ne? Guardiola hat irgendwie noch eine Rechnung offen, so hat man das Gefühl. Chelsea wird wieder Unsummen ausgeben. Und ich sehe das schon kommen, dass aus den Top 6 irgendwie eine Top 8 oder Top 9 wird. Und ich meine, dann kannst du das mit dem Top auch einfach sein lassen. Ja. Ne, wenn dann irgendwann
die Hälfte der Liga auf einmal auf einer Augenhöhe ist.
So, genau. Ne, ja. Wenn dann die Hälfte der Liga auch einfach gleich gut ist, dann kannst du das auch einfach sein lassen und dich einfach in Keks freuen, dass du einfach eine geile Liga hast. Und Kai, wenn ich sage, die ersten 9 haben das gleiche Leistungsniveau, weißt du, woran mich das erinnert?
An die zweite Bundesliga.
Ja. An die zweite Bundesliga, ja, wo ja auch bis irgendwie 3-4 Spieltage vor Schluss ja auch noch 8 oder 9 Vereine inklusive Hannover 96 aufsteigen konnten. Und ich meine, klar, es war nur zweite Liga, aber es war schon irgendwie spannender,
ja,
als noch nichts klar war.
Als 2-3 Gesetzte auf 1-2 hat man dann eben viel, viel offeneres Spiel. Man muss sich auch alle Spiele angucken, um mit dabei zu sein, um zu verstehen, wie jetzt die Tabellenkonstellation für die nächsten Wochen aussieht, ja.
Genau, so, und das war in der Premier League, in der abgelaufenen Premier League teilweise so, ja, als dann gut in der zweiten Jahreshälfte klar war, dass Liverpool das Rennen macht und es nur noch eine Frage der Mathematik war, wann es denn endlich soweit ist. Aber man muss schon sagen, dass auch gerade weil Man City ja geschwächelt hat, ja schon 1, 2, 3 andere Mannschaften ihre Chance gewittert haben. Und das hat der Premier League so einen gewissen Charme, finde zumindest ich, wieder verliehen, dass das Rennen wieder so ein bisschen offen war. Klar, es hat sich dann früh rauskristallisiert, dass der FC Liverpool und der FC Arsenal das Ding unter sich ausmachen. Aber ab Platz 3 war es dann super interessant. Und teilweise ist ja Manchester City, glaube ich, sogar auf Platz 6 oder 7 abgerutscht, ne, wo ja dann schon erste Nachrufe schon geschrieben worden in den Redaktionen.
Ja, vor allem aufgrund der Champions-League-Teilnahme, die ja nun unglaublich wichtig ist, ja.
Genau, ne? Und jetzt ist Manchester City trotzdem wieder auf Platz 3 und teilweise war es sogar eng. Hätte Arsenal ein Spiel mehr verloren, dann wären sie noch Zweiter geworden. Spricht jetzt nicht unbedingt für den FC Arsenal, ich weiß. Spricht aber dann wiederum für Manchester City. Ne? Ja, und das Rennen um Platz 4, 5 und 6 ist ja auch bis zum letzten Spieltag offen geblieben, wer sich dann final für die Champions League qualifiziert. Also kurzum, so will ich eine Liga sehen, ne, bis auf jetzt den frühen Meistertitel, aber ansonsten alle wichtigen Positionen kompetitiv offen. Und ich wünsche für die neue Saison, wünsche ich den 3 Aufsteigern ein bisschen mehr vielleicht Glück oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Qualität, dass das Abstiegsrennen vielleicht auch bis zum Schluss spannend wird, weil das hat sich jetzt auch irgendwie 6 Wochen vor Schluss in der Premier League erledigt. Es sind alle 3 Aufsteiger sind wieder abgestiegen.
Ja.
Das ist schade, spricht aber auch für das Leistungsniveau der Liga. Ne? Und über die 3 Aufsteiger, glaube ich, reden wir dann in der Auftaktveranstaltung für die Premier League.
So ist es genau. An den Wünschen schließe ich mich an, dass die aufgestiegenen Clubs ein bisschen mehr Chance bekommen, in dieser Liga auch Fuß zu fassen. Andersrum wünsche ich mir aber auch, dass genau diese Mittelfeldclubs auch wieder angreifen und auch vorne mitspielen, also um die ersten drei, vier Plätze eben auch Clubs mitspielen wie Brighton oder eben wie in diesem Fall jetzt Nottingham. Das tut der Liga gut, das tut dem Fußball gut und macht es ein bisschen weniger kalkulierbar, wer jetzt entsprechende Millionen mobilisiert, um im Fall nächstes Jahr wieder die Meisterschaft zu gewinnen. Auch wenn dort, und das muss man immer in Relation setzen, auch diese Clubs Millionen bewegen und wir nicht über, also Nottingham Forest ist nicht vergleichbar mit den Mittelklasse-Clubs der Bundesliga.
Nottingham Forest ist nicht das Mainz 05 der Bundesliga.
Ich wollte es gerade sagen, genau, das ist der wichtige Unterschied. Da muss ich nur die Transfers angucken, die getätigt werden, die Transferhöhen angucken und vor allen Dingen den gesamten Kaderwert. Und man sieht, das sind einfach immer noch Welten zwischen der deutschen Fußball-Bundesliga und der englischen Premier League. Aber insofern schließe ich mich den Wünschen da definitiv an und ich bin gespannt, was wir dann in der Prognose sagen, wer dann nächstes Jahr Meister wird. Deinen Tipp, glaube ich, zu kennen.
Ja, also das wird keine Überraschung. Also dann werde ich natürlich noch ein Stoßgebet hinterher senden, dass das dann auch so passt. Aber nein, ich freue mich auf die neue Saison in der Premier League. Das Schöne ist, alle starten wieder bei Null und wie wir ja immer so häufig sagen, die 90 Minuten müssen am Ende halt doch gespielt werden. Ne? Und von daher gibt es 38 Mal die Chance, 3 Punkte zu holen und am Ende wird sicherlich ein Club sein, der es verdient hat. Und wenn der noch rot-weiß trägt, dann ist alles wunderbar.
Und vom Energy Drink Cup, dem Carabao Cup, zu einem wirklichen Pokal, den man in England nicht gewinnen kann, den man aber dafür als deutscher Regionalligist gewinnen kann, wenn man sich nicht doof anstellt, dem DFB-Pokal. Und der ist für die Spielzeit 25/26 pünktlich zu unserer Podcast-Folge vor 2 Wochen, glaube ich, ausgelost worden. Und wir wollen uns einmal angucken, wer da so aufeinander trifft, welche Spiele man sich definitiv angucken muss am 16. und am 27.8. Und auf welche man vielleicht nicht schauen braucht, weil wir da die Ergebnisse vielleicht heute schon haben für euch.
Ja, also wir wollen heute mit euch ein bisschen Kaffeesatzleserei betreiben.
Seltenerweise.
Auch wenn das zugegebenermaßen beim DFB-Pokal vermeintlich, und ich sage vermeintlich, einfach ist. Denn der Modus beim DFB-Pokal oder zumindest jetzt in der ausgelosten Runde, also in der ersten Hauptrunde, ist ja immer so, dass der unterklassige Verein Heimrecht hat und dass der Profiverein sozusagen aufs Land muss.
Das stimmt.
Finde ich eigentlich total sympathisch, dass man so ein bisschen, ich sag mal, also so ein bisschen europäisches Flair in seinem Heimatdorf genießen kann, finde ich doch eigentlich eine coole Sache. Deswegen bitte, lieber DFB, macht das weiter so. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich seriös die Paarung betrachten. Ich habe mir natürlich gleich den Juggernaut des deutschen Fußballs hier rausgesucht, den FC Bayern München, der in Wiesbaden antreten muss, nämlich bei Wien Wiesbaden, ist natürlich eine klare Sache. Wiesbaden spielt in der 3. Bundesliga, also Erstligist gegen Drittligist und dann ist es natürlich auch noch der FC Bayern München. Ich will jetzt hier kein Ergebnis tippen, aber Kai, ich glaube, wir können sagen, das sollte für die Bayern eine klare Sache sein und ob sie da mit der ersten Elf auflaufen, weiß ich auch nicht, aber Wien Wiesbaden gegen Bayern sollte eine klare Sache sein.
Ja, ich glaube auch, das ist keine Kaffeesatzleserei, sondern tatsächlich Prognose, die man so abgeben kann. Der FC Bayern dann hat wieder die Chance, was gut zu machen aus den letzten Jahren. Die letzten Jahre, ich glaube, schon einige Zeit her, dass die Bayern den Pokal gewonnen haben. Immer mal wieder jemand anders gewesen, aber im DFB-Pokal nicht so schlagkräftig gewesen in den letzten Jahren. Vielleicht ja ein Saisonziel, definitiv ein Saisonziel, was die Bosse ausgeben werden, den DFB-Pokal zu holen, gehe ich fest von aus. Eine Paarung, die mich besonders glücklich macht, ist Delmenhorst gegen Borussia Mönchengladbach.
Oh ja.
Die Borussia aus Mönchengladbach kommt nach Delmenhorst. Delmenhorst ist über die Oberliga Niedersachsen qualifiziert. Nicht der Niedersachsen-Pokalsieger. Mhm. Der geht an Blau-Weiß-Lohne, glaube ich.
Ja.
Ohne jetzt irgendwie im Tonal zu treten.
Ja. TuS Blau-Weiß-Lohne.
TuS, genau. TuS Blau-Weiß-Lohne. Die gegen Fürth auch wieder antreten müssen, wie beschrieben. Insofern auch die beiden da große Sympathien. Einer Niedersachsen-Pokalsieger, der andere über die Oberliga qualifiziert.
Aber da liegt doch Überraschung in der Luft, oder nicht?
Ja, ich kann es mir gut vorstellen, dass genau diese Vereine auch genau gegen solch große Mannschaften richtig motiviert sind. Und das ist natürlich auch immer die Magie des DFB-Pokals, dass gerade große Vereine, Hannover 96 hat es in den letzten Jahren immer am eigenen Leibe auch erfahren, dann auch frühzeitig in den Runden ausscheiden und rausfliegen, weil man den Gegner eben systematisch unterschätzt, so Freizeitfußballer dann eben als solche abstempelt. Glaubst du, das passiert 96 ganz konkret in diesem Jahr wieder?
Natürlich nicht. Neuer Trainer, halb neuer Kader, der Start eines wunderbaren Projektes für unsere Roten beginnt natürlich gleich mit dem Sieg im DFB-Pokal. Und zwar, wie es die Auslosung will, gegen Energie Cottbus.
Eine ganz spannende Mannschaft. Einen Namen, den ich da immer im Kopf zu habe, ist Pieplitzer.
Ja.
Der, glaube ich, wird immer damit verbunden bleiben. Und, ich glaube, frühe Jahre, Demba Ba, war der auch bei Cottbus?
Also die Hoffenheimer Zeit, die kenne ich von Demba Ba. Aber da stellst du mich jetzt vor eine Frage, die ich dir tatsächlich so schnell nicht beantworten kann.
Ich glaube, der war, bevor er bei Hoffenheim war, auch noch bei Energie Cottbus. Aber es kann auch sein, dass ich Quatsch erzähle. Ja. Nee, ich erzähle Quatsch. Das war wer anders, der bei Cottbus mit aufgelaufen ist. Aber auch da, wie gesagt, Pieplica unverkennbar einer der genialsten Torhüter.
Ja, absolute Kultfigur auch. Ja,
absoluter Kult-Torwart bei Energie Cottbus. Danach jahrelang nichts gehört. Cottbus teilweise sogar erste Liga gespielt. Erste Fußball-Bundesliga, ein Ostverein. Das wird richtig spannend, wie 96 da einstellt. Ich kann mir sogar leider vorstellen, dass 96 das Ding verliert. Nicht aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre, sondern einfach, weil der Fokus viel eher auf der Liga liegt und die Mannschaft, die da jetzt zusammengewürfelt wird, nicht gewürfelt, gekauft wird, strategisch gekauft,
ja.
Noch gar nicht so strategisch zusammengehört.
Genau, das ist das größte Problem oder das größte Manko. Wir haben ja auch schon besprochen, wie viele Abgänge wir haben bei den Roten und dementsprechend viele Neuzugänge müssen wir einfach haben, damit wir eine schlagkräftige Kadergröße erreichen. Und das bringt natürlich das Problem mit sich der Eingespieltheit, ne, und des Vertrauens, dass die Abläufe müssen trainiert werden. Und von daher, wenn du da auf ein gut eingespieltes Cottbus triffst, kann es da durchaus zu Beginn der Saison einige Probleme geben.
Zu einigen Problemen werden hoffentlich auch die Konkurrenten vom TSV Havelse, die ehemaligen, im Relegationsspiel, die Gelsenkirchen erführen. Die Leipziger dürfen nach Schalke, auch eine Paarung, die ich, glaube ich, vor unserem Podcast so hätte passieren lassen. Jetzt mit dem Wissen, wer da aufeinander trifft, könnte auch das eine spannende Partie werden. Zwei absolute Traditionsvereine da aufeinandertreffen. Die einen eben in der Regionalliga Nord, die anderen dann wiederum in der zweiten Fußball-Bundesliga.
Vor allem Schalke mit der Fanbase, mit dem Fanlager, das sie haben. Und natürlich auch Lok Leipzig mit der Fanbase.
Definitiv.
Also das wird auf jeden Fall ein Spektakel außerhalb des Fußballfeldes. Wir hoffen natürlich auch auf dem Feld. Aber ich sehe da schon Großeinsätze mit Blaulicht und Wasserwerfern und vor allen Dingen eine geile Stimmung über 90 Minuten.
Der Wasserwerfer ist nicht nur in Gelsenkirchen oder in Leipzig bekannt, gehört manchmal leider auch zum Fußballinventar dazu. Nein, auch die Braunschweiger kennen Wasserwerfer sehr gut.
Ja.
Die Braunschweiger, und die haben ein gutes Los gezogen, um viele Tickets zu verkaufen,
ja.
Holen den Pokalsieger des Vorjahres, den VfB Stuttgart, nach Braunschweig. Am 27.08., also mehr als 10 Tage später, wird die Partie dort ausgetragen, weil die Bayern gegen Stuttgart noch den Supercup spielen müssen, den deutschen Pokalsieger gegen Meister, deswegen eine Woche später. Die Braunschweiger also eine Woche später, um sich zu sortieren. um dann die Stuttgarter nach Hause zu schicken.
Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich den Braunschweigern das gönne, aber das wäre doch eine schöne Pokalsensation, wenn der Titelverteidiger gleich in der ersten Runde rausfliegt. Ja, da ist ein bisschen dann Chaos bei der Auslosung sozusagen. Also das wären doch schöne Schlagzeilen, zumal die Braunschweiger ja in den letzten Jahren schon sehr, sehr gebeutelt, was Relegation und Abstiegsängste angeht. Also das wäre für die Braunschweiger eine schöne Sache. Und Kai, wenn wir gegen die Cottbusser weiterkommen und die Braunschweiger gegen Stuttgart, dann wäre das doch eine Sache, wenn wir danach im Derby noch eine Runde weiterkommen. Also das wäre die Möglichkeit, 3 Derbys in einem Jahr.
Das stimmt.
Also da würde ich genauso kaufen.
Ein Spiel, was wo ich dir auch gerne bei wäre, weil es, glaube ich, ein cooles Spiel ist, ist Rot-Weiß Essen gegen Dortmund. Ein totales Derby. Coole Vereine, vor allen Dingen Rot-Weiß Essen als Verein sympathisch. Dortmund logischerweise der Favorit in der ganzen Kiste.
Ja.
Aber dennoch eine klasse Auslosung, die man hier so mitbekommt.
Das wird übrigens, ich kann ja auch sagen, warum das ein richtig geiles Spiel wird, und da habe ich auch gleich direkt eine kleine Anekdote. Nämlich, ich bin öfter mal in Essen unterwegs, die Familie meiner Freundin kommt daher.
Ja.
Und ich glaube, gemerkt zu haben, dass die ganzen Essener, das sind alles BVB-Fans. Also klar, ne? Also die sind natürlich in erster Linie alles RWE-Fans, ne? Rot-Weiß Essen. Aber da der Verein, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, in der dritten Liga spielt, gibt es natürlich noch so einen kleinen anderen Verein, rein des Spektakels wegen. Und viele Essener sind auch BVB-Fans, glaube ich, gesehen zu haben bei meinen Besuchen. Und von daher,
zwei Herzen in der Brust,
und von daher wird das ein geiles Spiel, aber ich glaube, das wird also so ein Freundschaftsding, so wie wenn 96 gegen den HSV spielt.
Mhm.
Ne, so wird das, glaube ich, also auf jeden Fall ein Spektakel. Und ich glaube, das lohnt sich. Ne? Also wenn du da irgendwie einschaltest, das lohnt sich. Das wird ein cooles Spiel.
Ebenso sollte es sich lohnen, Bielefeld gegen Bremen zu schauen. Die Bielefelder ziehen niemand Kleineres als direkten Bundesligisten. Zweitliga gegen gegen erste Liga, die da direkt gegeneinander antreten. Bielefeld aufgestiegen, entsprechend alles, oder dritte Liga? Wo sind sie aufgestiegen hin? In die dritte oder in die zweite?
Die sind aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen.
Genau. Insofern, das direkt wieder eine ganz spannende Kiste. Bielefeld fängt nicht klein an, die machen gleich nur große Sachen, finde ich gut.
Ja, hat sie letzte Saison auch nicht davon abgehalten, ins Finale zu kommen. Ne? Also, die haben Erfahrung mit Bundesligisten.
Das stimmt allerdings. Insofern, viele, und wir können nicht alle durchgehen, aber viele, viele kleinere Vereine, die noch gegen größere Bundesligisten spielen. Ein schönes Derby ist noch das Derby Norderstedt gegen St. Pauli. Auch ein Nordderby definitiv mit vertreten. Könnte auch spannend werden. Aber also insofern, die Leistungsunterschiede sind relativ diesmal. Es gibt natürlich Oberligisten, dann die gegen Bundesligisten antreten müssen. Groß Asbach gegen Leverkusen zum Beispiel.
Das habe ich mir rausgeschrieben.
Ja.
Und ich habe mir nicht alle Partien angeguckt, aber ich glaube, das ist der größte Leistungsunterschied, glaube ich, soweit ich weiß. Denn ich habe mal geguckt, der SG Sonnehof Groß Asbach, oder besser gesagt, die Spielgemeinschaft Sonnehof Groß Asbach, spielt in der Oberliga Baden-Württemberg. Also, ich weiß nicht, ist das die fünfte oder die sechste Liga?
Oberliga, ich glaube, du hast die dritte Liga, dann hast du die Regionalliga, dann hast du die Landesliga.
Ja, dann ist das die sechste Liga, oder?
Ja, und die werden den Pokal gewonnen haben dort. So,
und dann ist das die sechste Liga, und die spielen gegen Bayer Leverkusen, also den Vorjahrespokalsieger und ungeschlagenen deutschen Meister. Und von daher geiles Los. Also natürlich absolut chancenlos. Die werden wahrscheinlich komplett auseinandergeflext von Leverkusen. Aber geile Nummer. Also ich meine, die hätten natürlich auch gegen den Dritt- oder Zweitligist, wären die genauso chancenlos. Aber Kai, ich sag dir, wenn du weißt, dass du rausfliegst und wenn du weißt, dass du keine Chance hast, dann willst du wenigstens einen geilen Gegner haben.
Hey.
Ne, und damit Leverkusen, geiles Los.
Definitiv. Also da warten einige Schmankerl auf uns zum DFB-Pokal. 16.8. geht's los in der ersten Runde. 27.8. dann die beiden anderen Spiele der jeweiligen Meister und Pokalsieger der Vorjahre. Und dann wird wieder gelost. Und wir können gespannt sein, ob 96 dann Teil dieses Lostopfs sein wird oder ob wir uns ab dem Moment schon wieder nur auf die zweite Bundesliga konzentrieren können.
Ja, und Kai, jetzt nicht aufregen, ne? Aber 16.8. hast du gesagt, ne?
Ich habe 16.8. gesagt.
Ja. Weißt du, was 13 Tage vorher zu Ende ist? Richtig, die Club-WM.
Sind ja auch mega viele Vertreter hier von Sonnenhof, Groß Asbach, Schweinfurt, BW Lohne. Die sind alle Teil dieser Club-WM. Super wichtig und relevant für die.
Was ich damit dir und all unseren Fans da draußen sagen will, ist, die fußballfreie Zeit zwischen den Pflichtspielen sind 13 Tage dieses Jahr. Ist das nicht herrlich?
Ja, und wir haben vorher schon international auch Spiele wieder, ne? Also werden die Ligen und so weiter werden ja woanders. Fangen die früher an oder fangen die alle zeitgleich an? Das ist eine gute Frage für die nächste Folge, die wir mal recherchieren sollten, wenn ich dir dann erkläre, dass manche Ligen wann anders anfangen. Aber für die DFB-Pokal-Sektion bleibt nur zu sagen, es könnte spannend werden und ich drücke vor allen Dingen Delbenhorst und Blau-Weiß-Lohne die Daumen, 96 natürlich logischerweise davon losgelöst.
So Kai, jetzt kommen wir zu einem Segment, wo ich zumindest die meiste Recherchezeit bis jetzt in unserem Podcast aufgewendet habe. Mhm. War teilweise nervig ein bisschen, aber total witzig. Also ich habe da Dinge rausgefunden und teilweise witzige Fakten, die ich nicht für möglich gehalten habe und bin so ein paar alten Namen über den Weg gelaufen, die man so, wo man so denkt, so, ach, gucke mal an, wo die ihre Karriere angefangen haben. Oder Trainer so, ach, ne, wo die irgendwie noch so am Werkeln waren.
Bevor wir da konkret einsteigen, habe ich eine Frage an dich. Ja. Wie viele Vereine, beziehungsweise wie häufig hast du den Namen Breitenreiter gelesen?
Ich tatsächlich gar nicht.
Stark, okay. Gut, okay, dann erkläre ich dir gleich, warum das frage. Mhm.
Ich habe aber noch andere schöne Namen.
Ja, ich habe auch andere spannende Namen dabei.
Und genau, wenn ihr euch jetzt wundert, was die beiden Idioten da vor sich hin brabbeln. wir haben uns überlegt, in der mehr oder weniger fußballfreien Zeit hier in Hannover, in der Region, was wollen wir euch bieten? Was ist irgendwie für Hannover und das Umland und hier die Region vielleicht noch interessant, weil im Moment ist ja zweite Liga, 96 spielt ja nicht.
Es wird nur gedealt, es werden Trainer gekauft, Spieler geliehen und alles, aber ganz ehrlich, wir sind, also da auch all das bekommt hier noch Raum, aber um das nicht tagesaktuell euch berichten zu müssen, haben wir uns gedacht, wir machen es ein bisschen abstrakter und ein bisschen mehr recherchiert und haben uns was rausgeguckt, Philipp?
Genau, wir dachten, wir wollen nicht immer nur nach oben gucken, sondern wir wollen auch mal gucken, was ist so im Breitensport los. Also mit anderen Worten, wir haben geguckt, was ist so mit den Fußballvereinen hier in Hannover los und haben uns einfach mal die Google-Maschine angeschmissen und die hat uns 18 Vereine rausgeschmissen, die es hier in Hannover gibt. Natürlich 96 und so natürlich nicht dabei. Also wir haben schon geguckt nach den Amateurvereinen. Und Kai, du hast gleich den ersten, der mit A beginnt.
Wir fangen bei A alphabetisch an und jeder, der die Region ein bisschen kennt.
Genau, und das war kein kleiner Verein, ne?
Definitiv. Arminia Hannover. Wie gesagt, jeder, der die Region ein bisschen kennt, weiß, dass es um die Arminia geht. Auch eine in Hannover. Und das ist das Erste, was ich festgestellt habe. Wir reden ganz häufig deutschlandweit von der Borussia oder von der Eintracht oder von der Arminia. Gibt's alles in Hannover. Brauchen wir nicht weit gucken. Es gibt sogar noch ganz viele andere spannende Namen, die mir sehr gut gefallen haben. Ich will es kurz umschreiben. Arminia Hannover, seit 1910 gegründet. War zunächst ansässig mit ihrem Fußballplatz. Wo packt man sich so hin mit dem Fußballplatz? Du hast richtig geraten, du kannst es nicht erraten, dem Waterloo-Platz. Da war deren Stadion in der Sichtweite.
Da, wo jetzt die Säule steht, oder?
Ja, in der Nähe dieser Säule war das Stadion, bis sie umgezogen sind nach Bischofshohl. Auch zwischenzeitlich die Bischofsholer genannt, also der, ich glaube, TSV Bischofshohl. Haben sie aber dann recht schnell wieder nach einem halben Jahr umbenannt, weil sie gemerkt haben, das ist Quatsch, wir bleiben die Arminia Hannover. Die längste Zeit war die Arminia Hannover großer Konkurrent von Hannover 96. Jahrzehntelang immer wieder im direkten Wettstreit, die Amateurliga zusammen mit 96, aber auch in der NS-Zeit die Gauliga zusammen immer wieder große Konkurrenten, wobei sich Hannover 96 dann irgendwann abgesetzt hat. 1976 auch Teil der zweiten Bundesliga gewesen für ein Jahr, also da auch mit in der zweiten Fußball-Bundesliga mitgemischt, gar nicht so unerfolgreich. Und große Namen, wenn wir da jetzt mal hingucken wollen, Jupp Posipal, kennt kein Mensch, kannte ich auch nicht, kennen unsere Großeltern vielleicht oder vielleicht sogar noch unsere Eltern, Weltmeister von 54.
Jawohl.
Für drei Jahre von 46 bis 49 bei Arminia gekickt und entsprechend heute die Arminia Hannover hinten im Rudolf-Kalweit-Stadion bei der Bult ansässig, Bischofshohl, wie gesagt, spielt heute in der Landesliga, also weit weg von Hannover 96, die sich dann doch abgesetzt haben. Und auch hier, und das ist ganz schön zu sehen, in den großen Spielernamen, die dann dabei sind, wo man keinen einzigen kennt, sind das auch viele Spieler, die bei 96 gespielt haben oder dann später bei 96 spielen werden, 54 auch deutscher Meister werden oder Pokalsieger, was jetzt Quizfrage?
54 deutscher Meister.
Deutscher 96. Meister, natürlich. 54 deutscher Meister werden, Teil von der Arminia Hannover, auch da gekickt. Hier allerdings unser Trainer André Breitenreiter nie gespielt.
Okay.
Philipp, welchen Verein hast du rausgesucht?
Ich habe jetzt bei mir als erstes auf der Liste den TSV Limmer von 1977.
Das ist auch ein spannender Verein. 1977 ist spät.
1977, genau. Das ist relativ spät. Aushängeschild der TSV ist der Frauenfußball.
Oh.
Tatsächlich, also die sind sehr erfolgreich im Frauenfußball. Ich habe hier rausgesucht 2017, waren sie im Endspiel des Niedersachsen-Pokals im Frauenfußball, haben den leider nicht gewonnen, sonst hätte ich logischerweise Sieger aufgeschrieben. Also von daher eher schade. Ansonsten, TSV Limmer gehört zu den sehr, sehr kleinen und unscheinbaren Vereinen in Hannover. Gibt aber eine witzige Story, auf die ich gestoßen bin. Und zwar sagt dir der Name Felis Kotsch etwas.
Sagt mir gar nichts.
Nee, du musst mehr Trash-TV gucken.
Oh nein, doch. Das ist doch die vom Ochsenknecht.
Also ich kenne mich bei den Kotsches nicht so aus. Also es ist nicht Jelis Kotsch, die ja
die war mit dem Ochsenknecht.
Das kann auch sein. Nein, es gibt noch eine Felis Kotsch. Und zwar ist die, wenn ich das richtig gelesen habe, türkische Nationalspielerin gewesen.
Oh nein.
Dann,
Oh nein. Ich glaube, ich kenne die Story.
Und dann stand da sowas wie Model- und Fernsehkarriere.
Oh nein.
Und witzigerweise hat die jetzt zum Ende ihrer Karriere beim TSV Limmer gespielt ab 2014. Also sozusagen ihre Frauen-Profi-Karriere natürlich höherklassig verbracht, auch wo sie dann Nationalspielerin wurde. Kommt gebürtig aus Hannover. Also ist dann so zum Ende ihrer Karriere, als dann ihre Model- und Fernsehkarriere losging, dann einfach nochmal zum TSV Limmer, um da noch ein bisschen in der Frauenfußballsparte zu kicken. Also witzige Story, ansonsten TSV Limmer eher unscheinbar und ein sehr kleiner Verein.
Schwester von Jelis Kotsch und das ist auch spannend, das bin ich jetzt gerade parallel hier hart am rausgoogeln,
ja.
Tochter von Savas Kotsch, der, wie soll es auch anders sein, 83 und 84 für Hannover 96 18 Spiele und ein Tor geschossen hat.
Genau. Heißt, und auch glaube ich, bei Galatasaray und Fenerbahce
so.
Fußballprofi war. Also Fußball liegt da in der Familie. Also witzige Story am Rande des Fußballs.
Definitiv und parallel zu mir Geburtstag, die Schwester von Jelis Kotsch.
Siehst du mal.
Wie schön. Das ist zum TSV Limmer gewesen.
Das ist der TSV Limmer.
Spannender Verein, aber auch cooler Verein irgendwie. Also hatte ich mir überhaupt nicht so auf dem Schirm. Aber ich sag dir auch ehrlich, also jetzt fangen bei dir erst die fancy Namen an, oder?
So ja, ich habe hier
so
noch.
So wie du hier grinst und dich freust.
Ja, ich habe hier noch ein paar Namen.
Ich zeig dir jetzt erstmal die Borussia Hannover. Die Borussia Hannover, ganz ehrlich, kannst du mir sagen, wo die Borussia Hannover ansässig ist?
Man
kann nur daneben
passen. Also einen Namen schon mal gehört, ja. Aber nee, ich weiß nicht, wo die sind.
In Fahrenheide sitzen die seit 1895, ein Jahr vor Hannover 96 gegründet. und ist der große Rivale, der, ich will den Namen nicht sagen, weil er wirklich schön ist,
ja.
der TSV Fortuna.
Oh ja.
Du erzählst uns da gleich nochmal zu, aber ist ein großer Rivale genau dieses Vereins. 79 eher, gewinnt diese Borussia Hannover, ich glaube, den Niedersachsen-Pokal, wenn es das schon gab, hat auf jeden Fall die Chance, im DFB-Pokal zu spielen.
Mhm.
So wie Sonnenhof Groß-Asbach heute, ist Borussia Hannover 1980 dabei. Und gegen wen spielen sie dann? Sie haben alle Chancen, gegen Bayern München zu spielen, gegen die Großen des deutschen Fußballs.
Ja, wahrscheinlich irgendein Stadtrivale oder irgendein eher kleinere anderer
Verein. Ja, natürlich Hannover 96.
Ah, ja.
Hannover 96 1980 und 1979, und das ist noch ein interessanter Side-Fact, wird Borussia Hannover durch einen Rekordspieler von Hannover 96 dahin gebracht, wo sie in den DFB-Pokal buxiert, nämlich von Jürgen Bandura.
Oh, den habe ich auch noch nie gehört,
Den Namen Bandura habe ich schon mal gehört. Und dann habe ich mich ins Googlen begeben. Jürgen Bandura war Rekordspieler, bis Steven Schirundolo, also Rekordspieler für 96, das geequalt hat. Also gleich viele Spiele gelaufen ist. Ist 2016, meine ich, verstorben. Aber auf jeden Fall Rekordspieler von Hannover 96. Und Bandura, der Name, auch ziemlich bekannt in Hannover und rundherum. Und heute, der Borussia Hannover, weit weg von DFB-Pokalteilnahmen, in der Kreisliga angesiedelt. Also wieder schön gesettelt an die Bratwurst und an die Bierpulle. Bratwurst und Bierpulle hat auch ein Spieler von Borussia Hannover.
Oha.
Garantiert nicht vergessen oder ist nicht in Erinnerung, ist nicht in Vergessenheit geraten bei André Breitenreiter.
Ach so.
Nämlich Borussia Hannover, einer seiner ehemaligen Vereine
in
Hannover. Ich glaube sogar Jugendverein. Philipp,
ja.
Möchtest du uns mehr zur TSV Fortuna erzählen? Das würde mich sehr groß freuen.
Willst du es gleich machen?
Ja, das wäre wichtig, weil der Verein wirklich einen lustigen Namen hat.
Also, TSV Fortuna ist nur die halbe Wahrheit.
Das stimmt.
Denn in ganz heißt der Club nämlich Touren- und Sportverein Fortuna Sachsenross. Also absolut geiler Name.
Unique.
Gegründet 1891. Und Kai, jetzt frage ich dich denn, wo sind die denn angesiedelt in Hannover?
Ich habe so überhaupt keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, Herrenhausen.
Nein.
Nicht.
Ganz andere Richtung.
Ganz andere Richtung.
Und zwar sind die im Saalkamp.
Oh.
Ja. Und denen geht's nicht ganz so gut.
Oh, das ist nicht so schön.
Die haben witzigerweise auch sehr viel Erfolge in der Frauensparte vorzuweisen.
Gut.
Nämlich haben die Frauen von 1990 bis 1997 in der Bundesliga gekickt.
Wow.
Also da ging richtig was ab bei
7 Jahre lang Erstligafußball
beim TSV Fortuna Sachsenross bei den Damen. Allerdings die Frauensparte nicht mehr existent.
Was ist da passiert?
Ja, ich habe da mal auch ein bisschen reingegoogelt. Also die haben ganz normale Fußballsparte, ne, mit Jugend und dann Herrenbereich, aber wohl keine Damenmannschaft mehr. Spielen jetzt auch in der Kreisliga, Kreisliga Hannover Staffel 4 und haben auf Platz 12 abgeschlossen. Also da gibt es nicht so richtig gute News zu berichten, aber weiß ich nicht, müssen wir vielleicht nochmal nachgucken, ob die jetzt gegen ihren Rivalen, gegen die Borussia spielen, ob die gleiche Staffel haben. Aber ansonsten war es das ehrlich gesagt auch schon bei Fortuna Sachsenross.
Zu Fortuna Sachsenross, also dem Verein in Hannover mit dem schönsten Namen. Ich habe keinen schöneren in meiner Auflistung.
Aber ich hab vielleicht noch einen.
Ja, einen schöneren Namen.
Ja, vielleicht nicht unbedingt schöner.
Vielleicht nicht schöner. Ich habe einen, den man auch nicht so häufig hört, weil es jetzt auch eher untypisch ist, dass man es in seinen Namen hat. Ein sehr, sehr erfolgreicher Verein hat das in seinem Namen. Der FC Bayern München trägt den Landesnamen mit in seinem Namen.
Mhm.
Genauso tun das die Niedersachsen aus Döhren. Der Club heißt Niedersachsen Döhren.
Oh, das ist wild, den habe ich noch nie gehört.
Ja, braucht nicht fragen, wo der angesiedelt ist.
Ist klar.
Ist aber 1909 gegründet. Die Heimspielstätte wurde 1925 für den Straßenausbau abgerissen. Heißt, 1925 wird der Club vertrieben. Und ein interessanter Fakt, die spielen heute in der Bezirksliga Hannover 2.
Mhm, schön. Mhm.
Und ein Weltschiedsrichter, der total bekannt ist, kommt von diesem Club. Der pfeift dort auch heute noch.
Ach was.
Ja, den kennst auch du.
Ist das Baba Grafati?
Natürlich, der one and only Baba Grafati, ja. Pfeift bei Niedersachsen Dören und ist dort auch aufgewachsen. Heißt,
ja, sehr schön.
Dort wieder zurückgekehrt und Spiele der Niedersachsen Dören werden vom Baba Grafati gepfiffen.
Sehr
auch
geil.
Das ein interessanter Sidefact für all diejenigen, die sich die Ballers League angucken. Der Schiedsrichter, der da auf dem Platz rumläuft, der kommt aus Dören.
Sehr schön. Ich mache mal weiter. Ich habe hier als nächstes, und ich bleibe jetzt mal wieder im Zentrum Hannovers, den SV Linden 07.
Oh, schön. Klasse Verein.
Genau. In Lila-Weiß spielen die. Das ja. ist, die sind am Lindner Berg stationiert. Direkt in der Nähe, wo ich als Student früher gewohnt habe. Ist auch so ein kleiner Traditionsverein, ne? Wie gesagt, 1907 gegründet, auch in der Breite aktiv. Ich habe mal geguckt, 2001, 2002 haben sie in der höchsten Amateurliga Niedersachsen gespielt. Ne, also eins vor Profiliga dann. Und seit 2018 allerdings wieder ein bisschen abgesackt. Spielen seit 2018 in der Kreisliga und dort belegen sie Platz 5. Also kratzen so ein bisschen am Aufstieg, aber Kreisliga ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Also da war schon mal mehr möglich und ich kenne auch noch ein paar Leute, die da aktiv sind oder waren durch diverse andere Tätigkeiten. Also jetzt no offense, aber sie glauben, sie sind erfolgreicher und größer, als sie eigentlich sind am Lindner Berg. Aber es ist eine geile Location. Also wenn ihr mal in Hannover seid, Lindner Berg kann ich empfehlen. Danach ab auf Limmer. Ist eine Reise wert, ist eine schöne Location da.
Und Fußballprofis trifft man da auch, ob dann Felix Kotsch oder wen auch immer. In Limmer scheint oder Linden-Limmer scheint der Bär zu steppen. Wo der Bär auch steppt, und das möchte ich nur kurz abhandeln, weil es da tatsächlich trotz der langen Existenz dieses Vereins nicht so allzu viel zu erzählen gibt, ist die VfL Eintracht Hannover. Wir hatten vorhin schon die Borussia Hannover, jetzt gibt es auch noch eine Eintracht Hannover. Mhm. Es gab den VfL Hannover und die Eintracht Hannover. Die beiden haben sich dann fusioniert, also beide located Nord- und Südstadt, also zusammen. Wie das örtlich funktionieren soll, weiß ich nicht.
Ja, passt schon irgendwie.
Aber haben sie gemacht, haben ihre Sparten zusammengelegt, das Angebot vergrößert und befinden sich dann nun zusammen als VfL Eintracht Hannover zusammengelegen. Also auch da ein interessanter Zusammenschluss wieder. Und Eintracht gibt es auch in Hannover. Hast du auch eine Eintracht?
Habe ich auch eine Eintracht? Ich glaube, ich habe keine Eintracht, nein.
Nee, keine Eintracht. Das ist ein bisschen wie bei nicht Skat, sondern auch nicht Memory. Wie heißt das Spiel, wo man Trümpfe gegeneinander hat und Karten sammeln muss? Quartett.
Ach so, genau. Ja.
Wer,
ja.
Wer hat den älteren Verein?
Ja.
Dann mache ich es mal so. Gegründet 1921.
Ja, ich habe definitiv noch einen älteren.
Noch einen älteren. Okay,
viel
dann
älter.
Mach du den zuerst.
Nee, ich bleib erst nochmal in Linden.
Okay.
Es gibt nämlich noch einen, und zwar die LSV Alexandria. Von 1903.
Wow.
Und das ist eigentlich eher ein Rugby-Verein.
Ja.
Also die sind auch an der Stammelstraße.
Mhm.
Ne, alle 96-Fans werden jetzt kriegen jetzt spitze Ohren. Also da gibt es einen Rugby-Verein in der Nähe von der Stamme. Und jetzt, Kai, ich hoffe, du sitzt und hältst dich fest. Rugby, norddeutscher Meister 1921 und 1922.
Solche Vereine.
Sowie deutscher Vizemeister 1921 und 1922.
Da muss ich dazugeben, das ist etwas, was ich nicht mit aufgeschrieben habe, aber ich habe es häufig beobachtet. Ja. Rugby
ja, total.
Scheint der Shit zu sein.
Ja, total.
Wir haben den falschen Podcast. Rugby in Hannover ist anscheinend das Ding. Ich habe hier nämlich den nächsten Club, der 1921 gegründet ist, der SC Elite. Zwischenzeitlich fusioniert mit SC Linden, dann wieder getrennt. Aber genau das, ein Rugbyverein und da auch sehr erfolgreich. Insofern total interessant, weil total häufig in Hannover das Rugbyvereine neben den Fußballvereinen die andere große Sparte sind.
Genau, also ich kenne tatsächlich einen aus dem Studium, der hat, ich will jetzt nicht sagen professionell Rugby gespielt, weil Rugby ist in Deutschland kein Profisport, aber der hat mir mal erklärt, es gibt 4 große Rugbyvereine in Deutschland, 2 kommen aus dem Süden Deutschlands und die anderen beiden tatsächlich aus Hannover.
Das ist nicht 78, doch.
78, genau.
Ja.
Und die 4 spielen jedes Jahr um die deutsche Rugby-Meisterschaft. Und weil die aber im Süden so 2 reiche Gönner haben, gewinnen meistens die Südmannschaften die deutsche Rugby-Meisterschaft. Also Hannover, absolute Hochburg im Rugby. Und ich kann es nur jedem empfehlen, geht in Hannover zu 78. Da spielt ein Kumpel von mir und da ist das wie Fußball-Dorfliga. Also du stehst da 1,5 Meter hinter der Bande an der Seitenlinie und 2 Meter vor dir wird komplett einer auseinandergeflext. Ja, also das ist schon, ja. das macht wirklich richtig Spaß, wenn man dazu guckt. Da ist immer Action und schlechte Überleitung, das bringt mich zu meinem nächsten Verein. Nämlich von 1923 der Oststädter Sportverein oder auch OSV Hannover genannt, aus Bothfeld.
Ja.
Ne, ich mache es hier mal kurz. Die erste Mannschaft spielte von 79 bis 81 in der zweiten Bundesliga Nord und nahm 7-mal am DFB-Pokal teil.
Wow.
Spielen derzeit in der Landesliga.
Auch nicht so schlecht.
Ne, haben dort den 6. Platz belegt. Also ein Verein, den ich bis jetzt auch nicht kannte, aber eigentlich eher einer der erfolgreicheren Vereine in Hannover.
2 Vereine und ich mache 2 auf einen Schlag, weil beide, naja, wie wollen wir sagen, eher nicht den Fußball in den Vordergrund rücken. Wobei das für den VfV Hannover vermessen klingt. Denn der VfV Hannover Hainholz ist 1887, also auch älter als 96, gegründet. Und
ich habe trotzdem noch einen älteren.
Ja, wahrscheinlich aus der Antike irgendwo, ja, so ja. 200 vor Christus.
Ja.
Aber deine Mannschaft wurde garantiert nicht 2001 vom DFB für die Nachwuchsarbeit ausgezeichnet.
Nein, das nicht.
Ja, das ist mein Trumpf für dieses Quartettspiel. Der TuS Krefeld, den will ich nicht unerwähnt lassen, weil er dazugehört. 1888 gegründet, aufgestiegen, jetzt zuletzt, man kann mal gratulieren, in die Kreisliga Hannover 3.
Herzlichen Glückwunsch. Ich habe jetzt einen geilen Namen, und zwar den Post-SV Hannover.
Auch spannend.
Von 1926. Damals gegründet von Postmitarbeitern.
Werksclub.
Wer hat es anders geglaubt? Nach dem Krieg, kurzzeitig verboten der Name, hat sich dann umbenannt in SV Bult.
Ja.
Also spielt auf der Bult. Aber mittlerweile wieder umbenannt in Post-SV Hannover, sind allerdings eher im Handball aktiv und haben nur noch eine Seniorenfußballsparte.
Naja gut, die kennen sich vielleicht noch aus mit der Umbenamsung dann damals. Die waren vielleicht dabei. Nein, Spaß beiseite. Ein großer Verein, und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich ihn hier gepickt habe,
ja.
Ist der HSC, der Hannoversche Sportclub.
Oh ja.
Ein, glaube ich, sehr bekannter Club auch in Hannover, neben dem Club Hannover 96. 1893, also auch da älter als die 96er, 3 Jahre, das werden Sie sicherlich auch genießen, dass Sie das so angeben können. Ist ansässig wo, wenn du dich gut auskennst?
HSC, ich weiß, dass wir auf jeden Fall schon mal gegen den HSC gespielt haben. Aber frag mich nicht, wo.
Du wusstest, dass er in der Liste sitzt, du wolltest es nur nicht sagen.
Nee, wusste ich tatsächlich nicht.
Spannende Kiste, auch dort aufgestiegen in die Regionalliga Nord. Also auch kein kleiner Verein.
Aber wahrscheinlich bevor es die Profiliga war, oder? Die Regionalliga?
Das kann sein, ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten sie ihre Spielstätte ändern und sind umgezogen zwischen ein Gasometer und eine Müllkippe. Der Verein ist geblieben, Gasometer und Müllkippe sind gewichen heute eben weiterhin an dem Spielplatz, wo sie damals nach dem Zweiten Weltkrieg hingesortiert wurden. 1951 und 52 große finanzielle Probleme gehabt, also quasi pleite gewesen. Aber Schatzmeister wäre nicht der Schatzmeister, wenn er auf kreative Ideen käme. So. Der ist einfach abgehauen. Der ist einfach vor dem Gerichtsvollzieher geflohen.
Schön.
51, 52 und damit das Problem dann abgewendet. Nicht ganz.
Ach so, leicht geht das?
Nicht ganz so die Geschichte, aber ist auf jeden Fall, Mythen ranken sich darum, dass der Schatzmeister abgehauen sein soll. Einfach vor der großen Angst, dass der Gerichtsvollzieher den Club platt macht, hat er nicht. Sportlich ging es dann auch wieder bergauf, damit auch finanziell, wie schön. Und so, dass 1972 der Aufstieg in die Landesliga Niedersachsen geschehen ist, damals noch drittklassig. Und da war ein Spieler dabei, der einer der dienstältesten Trainer ganz, ganz lange gewesen ist in der Bundesliga. Ein Hannoveraner, ein Lehrer aus Hannover. Und wenn ihr das jetzt alles nicht sagt.
Ja, meinst du Mirko Slomka?
Nein. Der ist viel älter. Ja. Und der hat, ich glaube, die ghanaische oder die Togo müsste es. Die Nationalmannschaft von Togo trainiert haben. Jetzt muss ich selber mal nachschauen, ob das so stimmt. Ich lasse dir noch mal Gedanken.
Gerard Asamoah?
Nee. Viel besser.
Weil Asamoah ist Ghana, glaube ich.
Gar nicht wahr. Kamerun war es. Kamerun. Nationalmannschaft von Kamerun. Unter anderem aber auch den TSV Stehlingen trainiert.
Oh Gott.
TSV Havelse, SC Norderstedt, SC Freiburg und das richtig lange. Und jetzt müsstest du es wissen. Danach die Urawa Red Diamonds, wahrscheinlich auch Teilnehmer.
Ja, du meinst die goldene Locke. Winfried Schäfer.
Auch nicht. Volker Finke, 16 Jahre Trainer von Freiburg ohne Unterbrechung, bevor Christian Streich kam, ist damit der Profifußball der Trainer mit den zweithäufigsten Amtszeiten hinter Frank Schmidt und eben letzte Trainerstation Kamerun. Also großer Kamerun-Freund. Volker Finke, 1972 steigt er auf mit dem HSC. Und geil. Nicht nur der ist bekannt dort, sondern, und du kannst es dir denken, wer auch dort gekickt hat.
Aber meinst du André Breitenreiter?
André Breitenreiter hat auch beim HSC gekickt.
Siehst du?
Der Weltenbummler war auch beim HSC unterwegs und hat dort wahrscheinlich semi-professionell auch Fußball gespielt. Aber, und auch damit noch nicht genug, dieser HSC ist eine wirkliche Wundertüte an Themen. Klasse Typ, klasse Verein. Wer ist großer Fan seit Kindheitstagen? Ein Hannoveraner Bürgermeister gewesen. Kommst du nicht drauf?
Herbert Schmalstieg.
Doch, stark, ja, klar, Philipp, ja. Sehr gut.
Guck mal.
Stefan Weil wird es nicht gewesen sein, Schostock auch nicht. Heißt, Herbert Schmalstieg ist Fan seit Kindheitstagen vom HSC, auch heute noch. Und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis beim Hannoverschen Sportclub. Ein total interessanter Verein und ich sage dir ehrlich, da sollten wir mal hingehen.
Ja, gerne.
Zum HSC. Ja. Welche Vereine hast du denn noch mit spannenden Informationen bei dir?
Ich freue mich, dass du so eine geile Überleitung gemacht hast hier mit Gerichtsvollzieher und berühmten Persönlichkeiten, denn dann mache ich einfach mal weiter, nämlich bei unseren Sportfreunden Rickling von 1906. Ja, bei berühmten Persönlichkeiten, weißt du ja, ne? Unser Ricklinger, die Lücke.
Ja, Fülle.
Niklas Füllkrug.
Stimmt.
Da seine Karriere gestartet, die ihn bis in das entfernte London jetzt verschlagen hat. Allerdings, Kai, der Verein ist insolvent.
So ist das.
Ne, das ist die traurige Nachricht bei der ganzen Geschichte. Und witzigerweise hat Niklas Füllkrug durch seinen Wechsel von Dortmund nach West Ham United tatsächlich noch ein paar Gelder in die Kassen gespült. Durch irgendwelche Ausbildungsentschädigungen etc. pp. Also das Insolvenzverfahren läuft noch, also das wird jetzt noch verrechnet sozusagen, wird aber vermutlich den Verein auch nicht retten, also zumindest was man der Presse entnimmt. Also schade, was in Rickling läuft.
Vielleicht wechselt Füllkrug nochmal.
Aber meinst du, der wechselt jetzt so lange bis...
Für den Verein!
Achso, ja gut, okay. Aber Kai, ich mache jetzt meinen vorletzten. Und das ist auch der älteste. Also ich glaube, da konntest du nichts Älteres liefern.
Nee.
Und zwar, das ist der SG oder beziehungsweise die SG 74 Hannover.
1874.
Damals gestartet in der Steintormasch.
Oh, hier um die Ecke.
Direkt hier um die Ecke. Ist heutzutage ein Verein des Breitensports. Haben in jegliche Richtung, die man sich vorstellen kann, irgendwas am Start und auch beim Fußball, also gerade im Herrenfußball, also durch die Jugend weg, Herrenbereich, auch der Ü-Bereich, den haben die auch zu bieten. Kannte ich bisher nicht.
Ja.
Absolut für mich unbekannter Verein in Hannover. Aber allein das schiere Alter ist natürlich ein Brett und herzlichen Glückwunsch, dass die sich so lange halten können. Und wenn ich hier gerade so schön im Redefluss bin, Kai, mache ich meinen letzten Verein jetzt auch zu. Du hast viel von Eintracht und Borussia und Arminia erzählt. Da habe ich jetzt noch einen schönen für dich, nämlich denn in Hannover gibt es auch Werder. Ja. Und nämlich um genau zu sein, ist das der Ballspielverein Werder von 1910.
Wow.
Die spielen in Hannover-Finnhorst. Die haben 1950 und 1956 in der höchsten niedersächsischen Amateurliga gespielt und spielen heutzutage in der Kreisklasse und sind da auf Platz 14 gelandet in der abgelaufenen Spielsaison. Und soweit ich das richtig gelesen habe, hat dort Gerald Asamoah das Fußballspielen gelernt.
Bei Werder.
Bei
Ist Werder. Ja auch nicht ganz unbekannt.
So kann man das sagen.
Wie schön. Ja, aber damit schließen wir die 18 Vereine aus Hannover, die nichts mit Hannover 96 zu tun haben, ganz bewusst gewählt ab. Und der Appell von mir zum Schluss, geht auch mal zu diesen Vereinen und guckt euch Sport an. Nicht nur Fußball, wie gesagt. Also Rugby scheint richtig hoch im Kurs zu sein, total spannend. Aber auch Handball. Wir haben noch sehr viel mehr, also sehr viel weitere Vereine, die keine Fußballsparte haben. Wir haben uns die Fußballvereine angeguckt. Aber auch darüber hinaus, also in Hannover wird Wasserball auf Champions-League-Niveau ja. gespielt. Handball, veritables internationales Niveau. Also so viele schöne, spannende Sportarten, die man sich alle auch bei den kleineren Vereinen einmal anschauen kann. Und definitiv, Philipp, eine Einladung ist es wert. Du lädst mich zum Rugby ein, ich lade dich zum HSC ja. Hannover ein.
Ja.
Und dann schauen wir mal, was es in diesem Sommer in den 13 Tagen Fußballpause so genau. zu sehen gibt ja. bei anderen Vereinen auf Amateur- oder semiprofessioneller Ebene.
Genau, Kai, so machen wir das. Genau. Guckt euch das Ganze mal an. Wie gesagt, Hannover hat viel zu bieten und auf dem Weg dahin und wieder nach Hause, nicht vergessen, Phrasensport hören.
Einschalten und mit zuhören, wenn es wieder heißt, ein bisschen Sport und vor allen Dingen viele Phrasen und wie heute Kaffeesatzleserei. Ich bedanke mich bei dir, Philipp, für eine schöne, spannende Stunde und vor allen Dingen die vielen interessanten Vereine, die du da präsentieren konntest. Und lustige Namen wie TSV Fortuna Sachsenross. Das wird mich auch noch ein bisschen länger begleiten, glaube ich.
Ja, also mir hat es auch Spaß gemacht. Schön, dass wir mal geguckt haben, was hier in Hannover so los ist im Amateurfußball und auch im Amateursport. Wir hoffen, euch hat es gefallen und wir hören uns in der nächsten Woche zur nächsten Episode von der Club-WC.
Ich wollte es gerade schon sagen. Das wird katastrophal,
auch nächste Woche. Und wir versprechen euch natürlich, dass wir auch 2 bis 3 seriöse Themen dabei haben. Also bis dahin, wir hören uns.
Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.